Deutschlandfunk, Interview.
Schauen wir auf den Haushalt in Berlin. Also, die Regierungskoalition, die Ampel oder die Spitzen, die drei Spitzen der Ampel haben sich geeinigt in der Nacht zu Freitag. Die einige Details sind inzwischen bekannt geworden, aber allzu viel weiß man noch nicht. Das Wichtigste ist die Einigung und viele hatten es dieser Koalition ja nicht mehr zugetraut. Die spannende Frage ist, wird das halten? Wird das verändert werden können? Und wird es genügend Geld für Investitionen geben? Über all das möchte ich reden mit Norbert Walter-Borjans, früherer SPD-Chef und auch Finanzminister in Nordrhein-Westfalen, jetzt für die Organisation Finanzwende unterwegs. Guten Morgen, Herr Walter-Borjans.
Guten Morgen, Herr Zuheide.
Was überwiegt heute Morgen? Froh, dass es überhaupt ein Ergebnis gibt und keine Neuwahlen oder Ärger darüber, dass für die Investitionen kein Doppelwumms rausgekommen ist?
Also erstmal finde ich, dass es eine Einigung gibt, ist ein ganz wichtiges Signal auch ins Land hinein. Und man muss sagen, dass es diese Einigung gibt, ist unter sehr schwierigen Bedingungen zustande gekommen. Die liegen im Zusammenspiel der Parteien in der Ampel, aber sie liegen eben auch außerhalb. Wir haben eine enorm schwierige Situation, was den Krieg in der Ukraine angeht, was einen ewig langen Stau bei Investitionen, Sie haben das angesprochen, angeht. Und auch, dass nicht bloß die FDP sich der Schuldenbremse Reform verweigert und neue Investitionen in einem größeren Umfang möglich macht, sondern dass es ja auch immer wieder angekündigt wird von der CDU/CSU, die man ja bräuchte, wenn man wirklich grundlegend etwas ändern würde. Also insofern, dass man jetzt keinen Kahlschlag gemacht hat, dass Investitionen im Rahmen des Möglichen drin sind, dass etwas für Kinder und Familien getan wird und dass auch eine Entlastung da ist im steuerlichen Bereich, das ist ja alles erstmal ein positives Ergebnis. Nur wenn es nur positive Ergebnisse gibt, muss man sich natürlich fragen, gibt es da auch noch eine andere Seite?
Sie haben jetzt nicht auf die Frage geantwortet, dass Sie erleichtert sind, dass es keine Neuwahlen gibt, denn die wären für Ihre Partei jetzt wohl verheerend. Oder ist meine Analyse da falsch?
Ich habe gesagt, die Einigung ist ganz wichtig, weil ich diese Haushaltsdebatte nicht unter dem Aspekt gesehen habe, wer wie abschneidet, wenn es platzt, sondern ob eine Regierung in der Lage ist, das Grundlegende zu tun, wofür sie gewählt ist, nämlich Politik zu machen und vor allen Dingen die notwendigen finanziellen Voraussetzungen dafür zu schaffen.
Jetzt sagen viele vor allen Dingen in Ihrer Partei, ja, das ist jetzt möglicherweise dann der Entwurf, der ist en Detail ja noch nicht bekannt, der kommt dann. Und wir werden über die Sommerpause und in den Haushaltsverhandlungen nach dem alten Strukschen Gesetz, kein Gesetz kommt so rein, wie es nachher rauskommt, werden wir das ein oder andere verändern. Nur der Verhandlungsspielraum ist ja nicht wirklich groß, wenn der Deckel da oben drauf ist. Oder habe ich da auch jetzt was falsch verstanden?
Naja, ich bin mal gespannt, weil zum einen muss der Entwurf ja erstmal durchs Kabinett. Das ist geplant für den 17. Juli. Da gehe ich mal davon aus, dass das Ergebnis der drei Spitzen der Regierungsbeteiligten, dass das da Bestand hat. Aber die Fraktionen werden sicherlich einen großen Diskussionsbedarf haben. Weil ich habe das ja eben schon mal angedeutet, es sind jetzt die positiven Dinge rausgestellt worden. Sie haben das Thema Investitionen angesprochen. Jedes seriöse Wirtschaftsinstitut, egal ob es Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerorientiert ist, sagt, wir brauchen zig Milliarden mehr, um den Stau der letzten 10, 15 Jahre aufzuholen. Wir hängen zurück in Digitalisierung, in Infrastrukturen. Das merkt man ja an jeder Ecke und an jedem Ende. Da müsste viel mehr machbar sein. Das bremst eine, in diesem Fall FDP, aus, wenn sie sagt, an der Schuldenbremse ist nicht zu rütteln. Nochmal, da kann die Opposition keine Krokodilstränen weinen, weil sie will es auch nicht ändern. Und dann muss man natürlich nach Hintertüren suchen. Und die sind unter anderem ja ein Stück auch drin. Es sind ja 44 Milliarden Kreditaufnahme drin, die durch eine andere Definition der sogenannten Konjunkturkomponente möglich werden. Das heißt also, das Schild, das vorne drauf klebt, es gibt keine Kredite, ist glücklicherweise falsch.
Das hat übrigens der CSU-Abgeordnete heute Morgen, den wir im Interview hatten, auch schon so gesagt. Er sagt, das ist eine einzige große Schummelei. Aber die Grundfrage haben Sie ja gerade angesprochen. Jetzt frage ich Sie als Finanzpolitiker und auch als jemand, der bei der Finanzwende heute aktiv ist, dass wir Investitionen brauchen, haben Sie angesprochen. Welchen Spielraum sehen Sie denn? Denn die CDU, CSU müsste ja mitmachen bei einer Grundgesetzänderung. könnte eventuell über das, was die Ministerpräsidenten in dieser Woche vorgeschlagen haben, vor allen Dingen aus dem Osten, aber ja nicht nur aus dem Osten herein, aus Hessen war auch dabei, könnte da noch mal Bewegung reinkommen oder müsste da Bewegung reinkommen?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Bewegung geben wird. Die Frage ist, wann es die geben wird. Ich trete ja sehr dafür ein, dass es eine SPD-regierte, geführte Regierung auch nach 2025 gibt.
Träumen Sie weiter, ja.
Aber unabhängig davon, ob es die gibt oder nicht, werde ich Ihnen voraussagen, dass auch eine anders geführte Bundesregierung sich diesem Thema nicht mehr verweigern kann. Und dann wird man plötzlich ganz andere Töne hören. Also das wird so oder so kommen, weil es sinnvoll ist, dass man Investitionen in die Zukunft, von der die Zukunft auch etwas hat, mit einer Belastung, die die Zukunft dann auch mitzutragen hat, sprich über Kredite finanzieren sollte, weil alles andere auch ungerecht wäre, wenn man es alles im Jetzt und hier finanzieren würde. Dann wäre ich doch sehr dafür zu sagen, dann guckt, dass er mit dem Geld, das jetzt da ist, die Dinge macht, die jetzt nötig sind, etwa die Entlastung der Kommunen. Ist ja schön und gut, wenn wir Steuerentlastungen anpreisen, die im Wesentlichen am Ende aber von Ländern und Kommunen ja mitgetragen werden müssen. Das ist ja nicht eine Leistung, die nur aus dem Bundeshaushalt erfolgt. Also man hätte Spielraum für das, was die dringend finanzbedürftigen Kommunen brauchen, und hätte gleichzeitig gerechte Finanzierung von Investitionen. Das müsste eigentlich jedem einsichtig sein. Es ist ein reiner ideologischer Kampf dagegen. Und das wird sich ändern, wenn man nicht am Ende als Wirtschaftsstandort immer weiter zurückfallen will.
Wiederum diejenigen, die im Moment sagen, wir haben Rekordsteuereinnahmen, die haben ja auch nicht völlig Unrecht. Ist denn, um das mal präzise zu fragen, jeder Hinweis, dass zum Beispiel Sozialausgaben zielgenauer sein könnten, und ich benutze wirklich diesen Begriff, ich will nicht kürzen, sondern ich frage, wo kann das ein oder andere zielgenauer gemacht werden? Das wird aber oft als Kürzung diskreditiert. Ist mein Satz richtig oder würden Sie den bestreiten?
Also erstmal habe auch ich als Finanzminister bei jedem Euro, den wir ausgegeben haben, darauf geachtet, dass dafür das ausgegeben worden ist, wofür in den Haushalt eingestellt worden ist. Insofern, dass man immer wieder überprüft, an welcher Stelle Geld an die falsche Adresse läuft. Das ist aber oft nicht bloß an Haushalte mit kleinem Einkommen, sondern vor allem auch bei denen, die sich in ganz großem Stil etwa Subventionen sichern, die eigentlich nicht für sie vorgesehen sind oder die ihre Steuern nicht zahlen. Also das muss definitiv zielgenauer gemacht werden. Das ist überhaupt keine Frage. Nur wenn Herr Merz, wie ich das gestern gesehen habe, als ersten Kommentar zum Bundeswehrhaushalt sagt, dass der Zuwachs, der jetzt kommt, ja gar nicht die Betriebskosten und die zusätzlichen Personalkosten aufwiegt oder bestenfalls aufwiegt, dann finde ich es interessant, dass es der gleiche Herr Merz ist, der plötzlich sagt, ja, wir haben doch jetzt 1.000 Milliarden Steuereinnahmen, dass die natürlich auch nötig sind, weil wenn sie keine Rekordsteuereinnahmen hätten, dann würde das bedeuten, dass Preissteigerungen, Betriebskostensteigerungen, Mietsteigerungen, all diese Steigerungen dazu führen würden, dass dieser Haushalt dann kürzen muss. Also insofern ist das nicht Rekord, der Nicht-Rekord bei den Steuereinnahmen die Nachricht und nicht das andere. Und es ist auch so, dass wenn Sie sich die 75 oder 78 Jahre Bundesrepublik angucken, 79 Jahre angucken, dann werden Sie sehen, dass es kaum Jahre gab, in denen nicht die Steuern gegenüber dem Vorjahr höher waren. Also Krise ist, wenn die Steuereinnahmen nicht steigen.
Wobei die Steuerquote auch leicht steigen wird oder gestiegen ist. Aber das will ich jetzt gar nicht mehr weiter mit Ihnen diskutieren. Ich will mal was anderes fragen. Es gibt ja neben der Möglichkeit der Steuererhöhung, der Schulden, gibt es die dritte Möglichkeit, dass man das Geld eintreibt, was man eigentlich kriegen sollte. Und da weiß ich ja jetzt, mit wem ich rede. Wir haben gerade in dieser Woche bei Cum-Ex, bei Cum-Cum interessante Urteile, bei Cum-Ex interessante Urteile gehabt und sehen auch, dass zum Beispiel sowas wie die Financial Intelligence Unit, die ja mithelfen soll, mehr Geld zu kriegen, dass das irgendwie nicht vorankommt. Wie oft beißen Sie in den Tisch und sind verzweifelt, dass das nicht wirklich passiert?
Das sind sehr gemischte Gefühle, weil zum einen ist es natürlich ärgerlich, wenn man sieht, dass ein Verfahren gegen einen der Hauptakteure bei Cum-Ex, gegen den Banker Olearius, eingestellt wird. Auf der anderen Seite leben wir in einem Rechtsstaat, und wenn ein alter Mann gesundheitlich nicht mehr in der Lage ist, sich diesem Prozess auszusetzen, dann gehört es bei uns dazu, dass man davon ablässt. Wenn dann nur eine Woche später die Nachricht kommt, dass in Panama alle die, die aufgrund der Panama Papers enttarnt worden sind, auch jetzt mit eingestellten Verfahren rechnen können und sich freuen können, dann merkt man, wo eben auch die Macht sitzt, bestimmte Dinge zu vereiteln. Und das ist mit Sicherheit kein gutes Signal für die Menschen, die ganz normal ihre Steuern zahlen und an die Demokratie glauben sollen. Und deswegen ist das ein ganz heikler Bereich. Und ich glaube, wir könnten in diesem Bereich auch der Financial Intelligence Unit, also dieser Finanzpolizei, mehr tun, um deutlich zu machen, dass wir es ernst nehmen mit dem Aufdecken, dass wir das Personal bieten, die Technik bieten, um diesen Tätern auf die Spur zu kommen und dass, wenn wir sie dann am Haken haben, sie auch einer Verurteilung zugeführt werden.
Jetzt hat Frau Brohilker, das ist die Staatsanwältin, die in Köln da sehr engagiert aufgetreten ist, kürzlich gesagt, Cum-Ex haben wir einigermaßen im Griff, aber Cum-Cum läuft immer noch. Ist das so?
Ja, weil das ist eine andere Geschichte. Da geht es eben darum, dass man im Prinzip seine Aktien im richtigen Augenblick verleiht. Und zwar in dem Augenblick, in dem man Steuern bezahlen müsste, verleiht man sie an jemanden, der sie nicht bezahlen muss. Und anschließend holt man sie sich wieder zurück. Das ist ein ziemlich diffuse Landschaft, in der das stattfindet. Allerdings in einem Umfang und unter Beteiligung von Banken in einem Umfang, der noch mal weit über Cum-Ex hinausgeht. Und das muss definitiv abgestellt werden. Und es ist natürlich auch das ein Anlass zum Ärger, wenn man selbst, ich noch in der Zeit 2016, in diesem Punkt gegen den damaligen Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble vorgegangen bin, indem wir das mit der Finanzministerkonferenz der Länder abgebogen haben und dann bis heute sieht, dass diese Lücken bestehen und dass immer neue Instrumente natürlich auch entwickelt werden. Weil Menschen verdienen, sind sehr intelligente Menschen, die sich diese Tricks ausdenken und die verdienen damit extrem viel Geld. Und selbst wenn man einen Weg verstellt, darf man sich nicht zurücklehnen und glauben, damit ist das Problem gelöst, weil dann werden die ein neues Produkt erfinden.
Dann hoffen wir, dass Herr Lindner heute Morgen zugehört hat. Norbert Walter-Borjans war das hier bei uns im Deutschlandfunk. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
Ebenfalls. Dankeschön.